Radio 1.
Wieder mal eine schöne Serie. Und da ist der Hauptschauplatz ein schöner Friedhof. Und der ist nicht irgendwo, sondern im schönen Wien. Und weil die Serie auf einem schönen Friedhof im schönen Wien spielt, kann und muss sie natürlich auch schön morbide sein. All das kommt sehr schön zusammen in der österreichischen Serie Drunter und Drüber, Chaos auf dem Friedhof, die ab Sonnabend auf Prime zu sehen ist. Und da spielt neben Nicolas Ofczarek als gut gelauntem, sehr kontrollbesessenem und dauergewähltem Friedhofsverwalter Julia Jentsch als seiner Chefin, auch eine Schauspielerin, mit der wir schon in sehr vielen verschiedenen unterschiedlichen Rollen beim Tollsein zuschauen konnten. Über die Serie und über einiges mehr sprechen wir jetzt mit ihr. Herzlich willkommen, Ulrike C. Tscharre. Schön, dass du da bist. Du hast ein lustiges T-Shirt an mit Zahlen drauf. Ist das Numerologie?
Ja, aber ich verrate natürlich nicht, was das heißt.
Okay,
das kann sich
gut
jeder überlegen.
Okay, vielleicht können wir das ja am Ende. Wir machen es mal als Cliffhanger. Nein, müssen wir nicht aufklären. Ich habe dir jetzt noch nicht die Serie so im Einzelnen vorgestellt. Also ich wollte dich erst mal fragen, der erste Gedanke, als du das Drehbuch gelesen hast. Und was war so dein Gefühl, deine Intention, dein Impuls?
Mein allererster Gedanke war, passt. Weil wie du es schon gesagt hast, wo soll eine Friedhofsserie spielen, wenn nicht in Wien? Also Das passt schon. Die Wiener haben ja auch, es gibt ein Begräbnis, ein Bestattungsmuseum in Wien. Der Zentralfriedhof wird besungen, findet in Filmen statt. Also Wien ist an sich, der Wiener an sich hat, glaube ich, schon was sehr...
Sehr viel Friedhof in sich. Ja, genau.
Sehr viel drunter auch in sich. Ja.
Genau. Die Geschichte, also das so grob erzählt, ein Friedhof soll abgewickelt werden. Ne? Also es gibt eben diese beiden Hauptfiguren, das ist Nicolas Ofczarek und der den Vize spielt. Es gibt eine Leiterin, Julia Jentsch, das ist übrigens eine total interessante Konstellation. Die beiden kennen wir in extrem anderen Rollen in der Serie Pass, also eine sehr dunkle Serie. Und jetzt spielen sie diese beiden Figuren. Vielleicht erstmal, was ist denn da los in der Serie? Warum muss dieser Friedhof abgewickelt werden? Was passiert da? Also ich muss jetzt nicht alle Folgen durchdeklinieren, aber...
Also um mit den Worten von Heli, das ist die Figur, genau, die Nicolas Ofczarek spielt, zu sprechen, ist es die Rentabilität. Darum
genau
geht's. Die Rentabilität ist nicht mehr gegeben, genau, und deshalb muss der Friedhof abgewickelt werden.
Es sterben zu wenig Leute. Also es ist eigentlich sagt man ja immer, gestorben wird immer, aber irgendwie da scheint so ein Engpass zu sein oder was?
Ja, oder sterben wird halt auch moderner. Man lässt sich irgendwie im Friedwald verstreuen oder irgendwas. Also das klassische Sterben ist nicht mehr ganz so angesagt und deshalb braucht man den Friedhof nicht mehr. Da kann ja jetzt ein Park werden, dann ist es auch billiger.
Ah ja, okay. Um diesen Ofczarek, also diese Figur, Ofczarek, Heli heißt die Figur, herum, also er hat sein Team, er ist nicht sehr wohl gelitten, ne? Also man mag ihn nicht so besonders. Du gehörst zu diesem Team dazu, du bist die Frau des Steinmetzes, Cornelia ist deine Figur, sie ist auch Trauerrednerin. Was ist das für eine Frau? Wer ist die?
Cornelia, also hat auch den Blumenladen, das heißt, sie mag aber Blumen nicht.
Ja.
Also sie lässt die Arbeit im Blumenladen ihre Tochter machen. Ihre Tochter wiederum hat eine Friedhofsphobie und kann den Friedhof nicht betreten. Also es ist alles sehr absurd. Cornelia ist eine äußerst kontrollierte Person, die alles immer ganz korrekt und ganz richtig machen möchte. Und ist, glaube ich, an einem Punkt in ihrem Leben angekommen, wo sie merkt, ach, vielleicht gibt es doch noch irgendwas anderes, vielleicht wäre doch ein anderes Lebensmodell auch lebenswert, wünschenswert. Und das fängt so in ihr an zu gären.
Okay, das ist eine Ebene, also die drüber spielt. Die Serie heißt ja Drunter und Drüber. Das gibt eine zweite Erzählebene, die völlig abgedreht ist. Also ist, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt so eine Art Aufenthaltsraum. Also man kann sich vorstellen, die Dahingeschiedenen, also die Friedhofsbewohner, die ja wissen nicht, dass sie tot sind. Sie sitzen in diesem Aufenthaltsraum und sehen einer Dauersoap zu, nämlich dem, was auf dem Friedhof passiert. Also war eine völlig durchgeknallte, absurde Idee, auf die wirklich auch nur Wiener kommen. Mehr oder weniger.
Nein, das hat eine Deutsche.
Das hat eine Deutsche.
Jawohl. Judith Westermann ist
eine
deutsche Autorin.
Ja, genau.
Die hatte die Idee vor 5 Jahren und ging eben zur Rundfilm. Das war die Produktionsgesellschaft in Wien, die das dann umsetzen konnte. Es hat aber so lange gedauert, bis jemand das auch wirklich machen wollte, bis man einen Sender oder in dem Fall einen Streamer gefunden hatte. Aber unser Regisseur ist Wiener hat dann noch mal kräftig Hand angelegt gegen Ende.
Also das ist eine völlig abgedrehte Geschichte. Also das, was oben passiert an Konflikten, wir werden jetzt nicht genau alles erzählen, was passiert. Sie sollen ja die Serie gucken und was unten drunter, also was in dieser Dauersoap bei diesen anderen Leuten passiert, ist sehr, sehr abgefahren. Nun habt ihr in Wien gedreht, aber nicht auf dem Zentralfriedhof, sondern auch wirklich auf einem etwas anderen Friedhof, den es aber auch wirklich gibt, ja? Also
wir haben auf dem Friedhof in Hernals gedreht, falls jemand hier Wien-affin ist und das vielleicht kennt. Ein sehr schöner Friedhof, durch den quasi fast eine Zugstrecke führt. Das heißt, es fährt dauernd ein Zug vorbei. Und auf der anderen Seite wird er begrenzt von der Südtribüne eines Fußballstadions. Es ist ein sehr spezieller
Friedhof. So viel zum Friedhof. Thema Friedhofsruhe, oder?
Ja, oder halt auch Sterben im Alltag oder wie auch immer.
Ja, genau. Da kann man ja irgendwie als Bewohner des Friedhofs nur irgendwie abdrehen. Wie war das eigentlich? Also Friedhofsruhe, Dreharbeiten auf dem Friedhof ist ja sicher auch nicht selbstverständlich, oder?
Also nein, das war auch tatsächlich manchmal so ein bisschen grenzwertig, sage ich. Wir haben gedreht im laufenden Betrieb und natürlich auch all diese Örtlichkeiten gespielt, die Trauerhalle, die Aussegnungshalle und den Friedhof an sich natürlich. Und es war schon merkwürdig, vormittags in dieser Halle zu drehen, nachmittags, da es ja ein hügeliger Friedhof war, irgendwo auf dem Hügel zu stehen, an einem Grab zu drehen und dann wird unten in der Trauerhalle gerade wirklich jemand verabschiedet. Also da waren schon manchmal so Momente, wo das Leben und Sterben, also das Drunter und Drüber, auch für uns sehr nah beieinander war. Mhm. Und das ist aber auch was die Serie, glaube ich, auszeichnet. Das ist jetzt nicht so eine Schenkelklopfer-Serie, sondern es regt schon auch zum Nachdenken an auf eine sehr skurrile und sehr wienerisch morbide Art und Weise.
Ja, genau. Also es ist jetzt nicht so Schenkelknopf, das hat man in Wien auch nicht, sondern es liegt immer etwas Abgründiges drunter und was sehr Ernstes drunter, also was Tragikomödie dann eben auch auszeichnet. Ich habe mir so ein Interview mit Ufzarek angeguckt und da sagt er, die Dreharbeiten seien auch sehr ernst gewesen. Und er sagt, es ist ernsthaft zu spielen, wir lachen überhaupt nicht, wir spielen das wie ein Drama. War das wirklich so auch in deinem Empfinden? Also jetzt nicht nur wegen des Ambientes und des Drumherums, sondern Humor ist eine ernste Sache.
Humor ist eine ganz ernste Sache. Ich finde es auch schwer, Humor zu erzeugen in einem Theaterstück oder in einem Film oder in einer Serie. Und ja, man muss das absolut ernst nehmen. Mhm. Mir ging es manchmal so, weil Heli hat manchmal wirklich ganz lange Texte und er ist ja so unglaublich ernsthaft. Und ich habe 2-3 Mal meinen Einsatz verpasst, weil ich so hin und weg war, wie er das spielt. Mit was für einer Ernsthaftigkeit. Ja. Und dadurch wird das halt wirklich komisch.
Komisch.
Sehr, sehr komisch. Das ist ein ganz großer, muss ich echt sagen.
Ja, ist er absolut. Aber alle, ich meine, man guckt euch allen so gern zu. Du bist ja, du hast ja auch österreichisches Blut in dir, Kärntnerblut, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Klingt wie ein Heimatfilm.
Ja, Kärntnerblut. Aber da bist du geboren, ne? Nee, du bist in Deutschland geboren, aber du hast einen Kärntner Vater. Ne?
Genau.
Du hast auch diesen du hast so ein Wiener Dialekt, aber wienerisch, aber so ein ganz leichtes. Ist das eigentlich, wenn man wienerisch spielt oder im Dialekt spielt, spielt man da auch nochmal anders? Kriegt die Figur da irgendwie nochmal so einen anderen Dreh? Also für dich als Spielerin?
Also bei mir, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich bin mit einem noch ganz anderen Dialekt, der in Berlin nicht besonders beliebt ist, aufgewachsen, nämlich mit Schwäbisch. Weil meine Mutter ist Schwäbin und mein Vater ist Kärntner. Das heißt, das ist mein eigentlicher Heimatdialekt. Aber ich habe natürlich das Österreichische immer im Ohr, weil mein Vater so spricht, meine ganze Verwandtschaft spricht so. Und ich kann das auch. Ich würde aber im Leben nicht vor meinem Vater kärntnerisch sprechen.
Ja. Ah, okay. Warum?
Weil das so fremd wäre, weil wir nicht so miteinander sind, weil er das nicht an mir kennt. Ich musste mal für einen österreichischen Film eine Sprachprobe abgeben für den Regisseur, weil er hören wollte, wie sich das anhört, wenn ich österreichisch spreche. Und das habe ich meinen Eltern vorgespielt. Und mein Vater guckte mich danach an und meinte, das bist nicht du, das sind ganz andere Menschen.
Ja, das ist, aber dann wird man auch zum anderen Menschen. Ne? Ja. Also für, ja, ja.
Ich habe ja ein ganz, jetzt erzähle ich meine heimliche Leidenschaft. Ich spreche sehr gerne mit mir zu Hause mit französischem Akzent, wenn ich zu Hause bin.
Warum eigentlich?
Ich weiß es nicht.
Weil es eigentlich was Schönes.
Ne? Das hat schon in der Grundschule angefangen und da konnte ich noch gar kein Französisch. Aber irgendwie mochte ich das und ich muss sagen, ich kann es mittlerweile wirklich gut.
Zeig mal.
Ich möchte nicht jetzt so tun, als wäre ich ein Französin, aber es ist wirklich eine große Freude. Man muss auch die Fehler machen.
Ja. Das, weißt du was, also ich meine, wenn man so ein bisschen ab, es wird ja deutsches Kino wird immer synchronisiert, deutsches, ne, wo man sagt, ey, muss das jetzt sein? Ne? Und wenn dann Muttersprachler mit einem entsprechenden Dialekt synchronisiert werden, ne? Also wenn jetzt ein Franzose, Französin Deutsch spricht, so wie du hast das wunderbar gemacht, aber manchmal passiert das ja in Synchronisationen, wo man denkt, ey Leute, lasst es doch bitte, lasst sie im Original sprechen, Untertitel es einfach nicht machen, es ist scheiße, oder?
Ja, weil Sprache einfach Identität bedeutet. Ja. Und man hat ja, also wenn man eine andere Sprache hat, das kennt ja bestimmt auch jeder, der hier ist, der einen Film synchronisiert anguckt und dann guckt er doch mal, wie sprechen die den Original. Und das sind auf einmal ganz andere Leute.
Ganz andere Leute, genau.
Ja, weil Sprache kann man nicht trennen von der Person. Sprache ist unglaublich wichtig. Also ich finde es toll, dass es das Mittel der Synchronisation gibt, weil das natürlich Filme eine viel breitere Öffentlichkeit gibt oder viel mehr Menschen dadurch einen Zugang zu Filmen haben. Aber Sprache und Mensch kann man eigentlich nicht trennen. Mhm. Ich hatte auf der Schauspielschule, weil ich eben mit Schwäbisch aufgewachsen bin, hatte ich die Aufgabe bekommen, ich darf jetzt ein Jahr gar nicht mehr diesen Dialekt sprechen, weil ich sonst niemals Hochdeutsch sprechen werde können. Und das war, als hätte man mir was weggenommen.
Das verstehe ich. Wir haben gerade, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, wir hatten gerade zwei chinesische Schauspielerinnen bzw. Spielerinnen und da haben wir auch darüber gesprochen. Also in China gibt es auch unfassbar viele Dialekte und es ist Hongkong-Chinesisch und so weiter, Mandarin und Hochchinesisch und so. Und dann habe ich auch gesagt, dass wir, das ist lustig, dass man jetzt so weiter darüber sprechen kann, dass hier in Deutschland auch immer mehr Dialekt verloren geht. Also dass junge Leute immer weniger Dialekt sprechen. Findest du das bedauerlich oder findest du es, wenn, also gerade wenn so Dialekte so ein bisschen belächelt werden wie das Schwäbische, also jetzt in dieser Region, oder findest du es eigentlich pflegenswert?
Ich finde Dialekte absolut pflegenswert. Ich bin ganz große Verfechterin von Dialekten und ich finde, zum Beispiel im Fernsehen sollten Dialekte auf eine viel selbstverständlichere Art und Weise stattfinden. Mhm. Nicht nur im Tatort, dass irgendwie der Idiot die Witzfigur, die darf dann Dialekt sprechen, sondern dass man wirklich versucht, einen Dialekt ganz normal zu integrieren, weil Menschen sprechen Dialekt. Mhm. Ich finde es wirklich schade, dass Dialekt immer weniger wird, weil das gehört zu der Region, das gehört zur Kultur und das gehört auch zu den Menschen. Und deshalb finde ich, darf man das gerne pflegen. Ich habe aber auch nichts gegen Hochdeutsch.
Okay. Gehen wir mal kurz zurück, wir machen mal keine Pause, wir reden einfach durch. Als du noch richtig Dialekt gesprochen hast, also in deiner Kindheit, hast du da richtig Dialekt gesprochen? Ich will jetzt einfach auf deine Biografie so ein bisschen. Also du, Schauspielerei war, glaube ich, schon sehr früh bei dir. Ne? Du hast mit 16 eine Theatergruppe gegründet in deiner Heimatstadt, richtig?
Also ich war von Anfang an mit dabei, gegründet habe ich sie nicht, aber ich habe schon viel früher, ich habe schon in der Grundschule meine erste Bühnenerfahrung gesammelt in Hänsel und Gretel und habe direkt meinen ersten Einsatz verpasst. Und das fand ich ganz schrecklich, aber irgendwie auch gut. Ich ging ungern in den Kindergarten. Ich fand Kindergarten blöd, bin auch ganz oft abgehauen. Ich bin auf so einem Dorf aufgewachsen und dann kam die Kindergärtnerin nach Hause und hat mich wieder abgeholt und dann musste ich da wieder hin. Und ich habe das Schönste für mich im Kindergarten war, mich zu verkleiden. Wir hatten da so eine Höhle und da gab es so Stoffe und so Zeug und das war für mich das Tollste, mich da zu verkleiden. Oder wenn Weihnachten Sissi kam oder Winnetou, dreimal dürfen Sie raten, was ich dann gemacht habe.
Ach, was denn? Ja, ist klar, aber mit der Theatergruppe, also als du dann so ein Teenager war, war dann auch schon so stärker so die Intention, das ist etwas, was ich, also dieses Verkleiden und dieses Spielen in andere Rollen schlüpfen, ist auch was ich mir vorstellen könnte, auf Dauer zu tun?
Ja, das war eigentlich schon sehr früh mein Wunsch, aber ich habe mir das nicht getraut, weil ich aus so einem kleinen Dorf komme und niemand in meiner Familie hat etwas mit Theater oder Film oder irgendwas zu tun. Das sind alles ganz normale Leute. Und also ich bin jetzt auch nicht so unnormal, aber habe eben einen speziellen Beruf. Und für mich kam das einfach nicht in Frage. Natürlich war mir klar, dass Menschen Schauspieler werden, aber mir war nicht klar, dass das auch für mich eine reelle Möglichkeit sein könnte unter Umständen.
Mhm. Aber du warst dann eine erfolgreiche Studienabbrecherin an der Akademie für Darstellende Kunst in Ulm. Ja. Also das ist dann doch, du hast es gemacht, du bist angenommen worden und dann aber abgebrochen. Warum?
Weil ich eben, wie du schon gesagt hast, mit 16 schon angefangen hatte zu spielen und wir waren eben so eine Laienspieltruppe, hatten aber einmal im Jahr ein Stück inszeniert und dafür haben wir uns Profis geholt, also professionelle Regisseure, die mit uns lang und gut geprobt haben und auch im Rückblick würde ich sagen, unser Niveau war gar nicht mal so schlecht. Also wir wurden auch von Landestheatern zum Teil eingeladen als Gastspiel, also das war schon was, was wir da geschafft hatten. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Nee, das war jetzt, was war jetzt eigentlich die Frage? Die Frage war, warum du abgebrochen hast.
Genau, so, genau.
Weil du schon gespielt hast.
Genau, weil ich schon so lange gespielt hatte und habe dann erst was Normales studiert. Ich habe dann erst Germanistik und Anglistik studiert, weil ich dachte, dann werde ich vielleicht Dramaturgin und kann wenigstens irgendwie am Theater arbeiten. Hatte aber immer weiter gespielt und auf der Schauspielschule, ich war schon fast Mitte 20, als ich angefangen habe. Und dann kam ich an diese Schule, die Aufnahmeprüfung war ganz toll. Und wir hatten mehrere Sparten, wir hatten Regie, Theaterpädagogik und Schauspiel. Und dann mussten wir mit so Regiestudenten arbeiten, die in unserem Jahrgang waren. Und dann waren so Sachen wie, dass eine Regiestudentin sagte, so jetzt geht ihr alle durch den Raum und leuchtet. Weil Grotowski hat zu seinen Leuten, Schauspielern gesagt, geht und leuchtet. Und sie haben geleuchtet. Und ich dachte, was ist denn das hier? Du bist ja total bescheuert.
Wie so Quatsch, oder?
Ich hatte, glaube ich, einfach zu viel gemacht. Und ich wollte so fundierte Dinge lernen. Ich wollte meine Dialektreste loswerden. Ich wollte sprechen lernen. Ich wollte Szenen studieren. Ich wollte singen, also ich wollte Handwerk lernen. Und das war eben so mehr, wir probieren von Anfang an und wir sind sehr spielerisch unterwegs, aber das war für mich nicht mehr das, was ich brauchte zu dem Moment. Und deshalb habe ich nach 2 Jahren gesagt, das ist Zeitverschwendung, wenn ich hier bleibe. Ich gehe wieder weg und dann habe ich auch sehr schnell angefangen zu drehen.
Genau, ist trotzdem was aus dir geworden. Ja. Du hast mit so tollen Regisseuren gearbeitet, mit Dominik Graf, mit Rainer Kaufmann, Matti Geschonek, Amelie Atef, also um nur ein paar zu nennen. Ganz unterschiedliche Figuren gab es so, also du hast ja eine sehr große Filmografie, gab es so eine oder vielleicht 2, 3 Rollen, die so sagen, oh, das ist so ein, nicht nur die Figur, sondern auch die Arbeit hat dich sehr, sehr berührt oder sehr bewegt oder gibt es da was da raussticht?
Ich spiele ganz gerne Polizistinnen, habe ich festgestellt. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, was das in mir ist, aber irgendwie so ein bisschen dieses Bossy-mäßige, das finde ich ganz gut. Ich habe so eine Reihe, die heißt Zielfahnder. Da komme ich auch gerade her. Da haben wir einen neuen Teil gedreht auf Malta. Da spielt jeder Film, spielt in einem anderen Land. Und diese Rolle, den ersten Film hat Dominik Graf damals gemacht, der spielte in Rumänien. Und da merkte ich schon, diese Rolle und ich, wir kommen total gut zusammen.
Ja.
Die wurde aber auch, der Rolf Basedow hat das Buch geschrieben zum ersten Film und er hat schon, also beim Schreiben war eigentlich schon klar, dass ich das spielen soll. Und damals noch Ronald Zerfeld als mein Partner, heute spielt das Hanno Koffler. Mhm. Und ich wusste damals, irgendwie hat das von Anfang an gepasst. Und das war schon so ein kleines, man spielt nicht so oft als Schauspieler Dinge mit einer gewissen Kontinuität. Und jetzt war es der 4. Film, den ich als Hanna Landauer, so heißt meine Figur in dem Film, spielen durfte. Und das ist immer wieder wie so ein Nachhausekommen. Und ich komme wahnsinnig gerne nach Hause zu dieser Figur.
Aha, okay. Also wenn ihr jetzt abgedreht habt auf Malta, wann können wir das sehen?
Das weiß ich noch nicht.
Ach so,
vielleicht,
okay.
Vielleicht dieses Jahr noch, hoffen wir. Wir wissen es aber noch nicht.
Und ist das auch so eine Figur, also wenn so eine Figur weitererzählt wird, die sich auch weiterentwickelt, also die so ihre eigenen Baustellen hat? Oder ist das immer ein Fall und
Absolut. Ja. Wir wissen über die Figur relativ wenig und sie baut sich so Stück für Stück baut sie sich ein bisschen auf und das ist auch für mich so spannend, dass ich gar nicht so viel Information über sie hatte von Anfang an, sondern sie im Machen kennenlernen durfte. Das war so toll.
Ah, okay. Denkt man sich dann zu so einer Figur, über die man wenig weiß, die man kennenlernt, dann eine mögliche Geschichte, so eine Backstory, weil oftmals haben ja so eine Figuren auch eine Backstory. In dem Fall gibt es die nicht, offenbar. Denkt man sich da vielleicht was aus, um zu sagen, das könnte ihre Geschichte sein? Oder ist das, nee, ich nehme sie im Hier und Jetzt?
Sie hatte im ersten Film direkt ihre Backstory, die sehr tragisch war mit einem Kollegen. Da gab es einen Vorfall mit einem Kollegen, wo sie wirklich versagt hat als Polizistin in einer rein mechanischen Handhabung ihrer Dienstwaffe und er daraufhin ganz schwer verletzt wurde, angeschossen wurde. Und das hat ihren Trauma verursacht. Das heißt, sie startete schon so mit einer Backstory. Ich bin ja immer zwiegespalten mit so Biografiearbeit für Figuren. Auf der einen Seite denke ich, das gehört doch dazu, das muss ich doch wissen. Ich merke aber immer, wenn ich beginne mit Biografiearbeit für eine Figur, dass es mich eigentlich gar nicht so interessiert. Ich will gar nicht so viel wissen über die. Mhm. Ich mag mehr Lücken als Dinge zu sagen. Ich finde das dazwischen interessanter als das, was gesagt wird.
Das ist ja auch das, was wir dann diese Geschichten sehen und diese Figuren kennenlernen, glaube ich, also spreche ich vielleicht für viele andere auch viel interessanter finden, als wenn so eine Figur ein offenes Buch ist und sagt, okay, da ist irgendwas, was wir nicht wissen. Ich gucke weiter zu, vielleicht finde ich es raus. Apropos rausfinden, Malta ist jetzt passiert, wenn wir weiter gucken, wo gucken wir hin, wenn wir dich sehen wollen? Gibt es da schon Dinge, die du verraten kannst?
Ja, also erstmal gucken wir alle natürlich ab dem 9. drunter und drüber
genau,
auf Prime Video.
Genau, auf Prime, genau. Bitte, das sind immer kurze Episoden, ne? Also das sind immer so 25,
so 30
Minuten,
Stunde, so
halbe
ungefähr,
Stunde.
Genau. 8 Folgen sind das.
Ja.
Also kann man sich auch gut mal einen Abend Zeit nehmen.
Kann man sich total, will man dann. Man will auch diese Leute nicht mehr verlassen.
Ja, ja. Man mag die ganz gerne.
Total.
Wir hatten gestern die Premiere in Wien und konnten die ersten 4 Folgen auf Leinwand sehen. Und das ist schon auch immer schön, wenn man so feststellt, ach, irgendwie mag man die.
Ja,
so
total.
Skurril die auch sind.
Genau.
Also so, das ist das Nächste, von dem ich genau den Ausstrahlungstermin weiß. Dann gibt es noch so ein paar Dinge. Ich habe was ganz Schönes auch für die ARD gedreht. Da kann ich leider den Titel nicht sagen, weil der noch verändert wird. Das heißt, ich weiß den aktuellen Titel gar nicht. Das wird eine ganz andere Geschichte. Die spielt in einem Krankenhaus. Ich dachte immer, ich will niemals Dinge in einem Krankenhaus drehen. Aber es geht um sowas Unsexies wie Pflegenotstand. Mhm. Und wir haben beim Drehen dachten wir, ja, ganz genau das muss man erzählen. Und zwar genau so. Also das wird dieses Jahr noch ausgestrahlt werden. Da haben wir 2 Filme gedreht, einer vielleicht möglichen neuen Reihe, mal sehen.
Mhm.
Und darauf freue ich mich auch schon sehr, wenn das ausgestrahlt wird.
Und dann gibt es jede Menge Hörbücher, bei denen wir dir zuhören dürfen. Weil du machst es, also ich weiß gar nicht mehr, schon wieder eine Weile her, aber ich dachte, ach Mann, ey, die Frau. Mann, ey, die Frau. Man möchte so.
Frau, ey, die Frau.
Ey, Frau, ey, die Frau. Ja, aber das machst du ja auch sehr viel, ne? Also Hörbücher lesen und so.
Ja, ich habe jetzt schon eine Weile keins mehr gemacht.
Ah, okay.
Also ich würde mich freuen, wenn ich bald wieder eins mache, weil ich mache das sehr gerne.
Mhm.
Es ist auch ein bisschen Leistungssport, so ein Hörbuch, muss man sagen. Also ein Drehtag ist manchmal einfacher, als einen Tag im Studio zu sitzen und ein Hörbuch einzulesen, weil das wirklich eine enorme Konzentration braucht. Und ich mache das sehr, sehr gerne und bin danach aber auch so richtig leer meistens. Nach so einer Woche im Studio jeden Tag sich den Mund fußlich lesen.
Verstehe.
Braucht man mal ein bisschen Spaß.
Okay, da musst du durch, weil wir wollen das hören. Ulrike C. Czarre, wir hören bzw. sehen dir sehr gern weiter zu. Jetzt, wie gesagt, ab 9. Mai, ab Sonnabend, ne? Nee, Quatsch, ab morgen. Ab 9. Mai.
Heute ist der,
heute
oder nee, morgen ist der 8. Freitag. Morgen ist doch Feiertag.
Morgen ist Feiertag, übermorgen.
Genau.
Na, Sie kriegen das schon raus. Also drunter und drüber, Chaos auf dem Friedhof, eine sehr, sehr sehenswerte Serie. Unter anderem mit Ulrike C. Czarre. Schön, dass du bei uns warst. Dankeschön.
Dankeschön, ich war sehr gerne hier.